Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Mit Fantasie und Nachdruck die Proteste in Russland. Lokal und translokal das CTM-Festival in Berlin und Aufräumarbeiten. US-Präsident Biden löst reaktionäre Historikerkommission auf. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen. Wir haben es in den Nachrichten gehört. In vielen russischen Städten gab es auch heute wieder große Demonstrationen gegen die Regierung, gegen Putin. Alexei Nawalny hatte dazu aufgerufen und die Polizei reagierte offensichtlich mit großer Härte und dazu dann die vielen, vielen Festnahmen. Die Zahlen schwanken zwischen 3.500 und 5.000 Menschen, die festgenommen wurden. Was zeigt solch ein Tag? Eine große Unruhe in der Bevölkerung, eine nervös agierende Regierung? Darüber möchte ich nun mit Gesine Dornblüt sprechen. Markiert das, was heute in Moskau, in St. Petersburg, im fernen Wladiwostok geschehen ist, diese Härte der Polizei und auch der Spezialtruppen OMON? Frau Dornblüt, markiert das eine neue Stufe der Gewalt?
Also es zeigt zumindest, dass die Machthaber gewillt sind, alle Mittel einzusetzen, um die Proteste zu ersticken. Ich habe heute wirklich sehr brutale Bilder gesehen. Am meisten beeindruckt hat mich das Bild aus Kasan. Das ist eine Stadt nahe dem Ural an der Wolga. Da sieht man eine Gruppe von Demonstrierenden im Schnee liegen. Einige stehen auch noch mit den Händen hinterm Kopf. Also das sieht wirklich so aus, wie man gegen Schwerverbrecher vorgeht. Aber das sind friedliche Demonstrierende. Es wurden Elektroschocker eingesetzt. Einem Demonstranten wurde, der am Boden lag, schon ins Gesicht getreten. Ein Mann sagte, ich kann nicht atmen. Das kennen wir natürlich, diese Formulierung aus den USA. Die Polizisten lassen trotzdem nicht ab. Also das waren schon dramatische Bilder. Und vor allen Dingen, was mich jetzt natürlich oder uns als Journalisten auch beunruhigt, es sind auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten festgenommen worden. Heute über 80 sollen es gewesen sein.
Dramatische Bilder aus Russland. Lassen Sie uns mal über die Social-Media-Kanäle sprechen. Das Team von Alexei Nawalny mobilisiert ja stark genau über diese Kanäle. Was sagt das denn aus über die Proteste und über die Protestierenden?
Ja, ich glaube tatsächlich, die russische Gesellschaft ist gespalten in einen großen Teil, der das Staatsfernsehen guckt. Das wird zensiert und in einen auch ziemlich großen Teil, der schon seit längerem nicht mehr fernsieht und sich stattdessen im Internet informiert über Social-Media-Kanäle unter anderem. Und da ist das Team von Nawalny sehr, sehr aktiv und zum Beispiel auch bei TikTok, was auch sehr beliebt ist in Russland. Da gab es schon in den letzten Tagen einen Trend, einen Hashtag Freiheit für Nawalny. Videos und Bilder unter diesem Hashtag, die wurden bald 500 Millionen Mal aufgerufen. Und Ähnliches gab es jetzt auch vor dem heutigen Demonstrationstag unter dem Hashtag 31. Januar einfach. Ein Video will ich mal erwähnen, das hat eine Fernsehmoderatorin, Avrora nennt die sich, gemacht. Da hat sie knapp 20 Leute vorgestellt. Das sind Schauspieler, Rapper, ein YouTuber. Die sind alle vor allen Dingen bei jungen Leuten beliebt. Die Sängerin Grejka, ein Bestseller-Autor. Und da hat sie die vorgestellt und dazu gesagt, das sind berühmte Leute, die keine Angst haben und sich auf Nawalnys Seite gestellt haben. Und das ist auch schon wieder viele tausend Male aufgerufen worden. Und man sieht da einfach, das ist eine andere Sprache als diese verkrustete und auch verstaubte und auch verlogene Kommunikation der russischen Eliten. Das ist einfach eine Bevölkerungsschicht, die sich anders ausdrückt und die einfach für die Botschaften dann auch von einem Nawalny sehr empfänglich ist.
Jetzt hat das Stichwort Putin-Palast ja in den vergangenen Tagen auch für viele Schlagzeilen gesorgt. Und nun hat ein Oligarch aus dem Umkreis von Putin sich als Eigentümer geoutet gewissermaßen. Wie glaubhaft ist das, Frau Dornblüt? Erkennen Sie darin auch so etwas wie eine Gegenstrategie vielleicht, jetzt da in die Offensive zu gehen?
Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, denn das bestätigt ja gerade die These Nawalnys und auch vieler anderer oder vieler russischer Journalisten, die schon früher recherchiert haben zu diesem Palast. Es geht ja nur, und dieser Palast ist ja auch nur ein Sinnbild für dieses Geflecht, was Putin umgibt, ein Netzwerk von Freunden aus frühen Zeiten, aus den 90er Jahren, aus seiner Zeit in St. Petersburg, aus der Zeit beim Geheimdienst. Das sind Freunde, Judo-Freunde, das sind Datschen-Freunde und das sind eben steinreiche Leute, wie in diesem Fall dieser Arkadi Rotenberg, der gesagt hat, okay, das ist offiziell mein Palast, aber genau darum ging es ja in dem Video von Nawalny, der sagte, das ist nicht etwas, was Putin formal besitzt, sondern das bezahlen eben seine Freunde für ihn. Und genau das ist typisch für dieses Geflecht und für die russische Elitenkorruption heute.
Nochmal zurück zu Nawalny bzw. zu seiner Ehefrau Julia. Auch sie wurde heute kurzzeitig festgenommen. Auch sie rückt, wenn man das so bezeichnen will, sie rückt mehr und mehr ins Rampenlicht. Ist sie in Anführungsstrichen nur Stellvertreterin ihres Mannes oder kann sie auch zu einer führenden Persönlichkeit der Opposition werden? Und so eine Entwicklung hat man ja auch in Belarus gesehen. Die Ehefrauen wurden plötzlich zu politischen Anführerinnen.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, das kann man nicht so richtig vergleichen, denn in Belarus ging es um eine Präsidentenwahl und in Russland wollen die Menschen, die jetzt auf der Straße sind, gar nicht unbedingt, das ist zumindest mein Eindruck, einen Anführer. Die sind teilweise auch sehr kritisch gegenüber Nawalny, das ist ja auch eine umstrittene Person, auch in Russland umstritten. Und was Julia Nawalny ja betrifft, das ist seine Begleiterin, die machen jetzt auch viele Home-Stories, inszenieren sich auch als heile Familie mit noch zwei Vorzeigekindern, fast Erwachsenen. Und Julia Nawalny ist immer wieder aufgetaucht jetzt in der Öffentlichkeit, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie so eine Rolle überhaupt spielen wollte und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Rolle gefragt ist in der russischen Öffentlichkeit.
Vor dem Hintergrund dieser doch massiven Proteste heute und der Unfähigkeit der Regierung, diese Proteste zu unterdrücken, da sprechen manche schon vom Ende der Ära Putin. Ist das Wunschdenken oder ist das tatsächlich inzwischen durchaus vorstellbar?
Also ich bin da sehr skeptisch. Ich bin zwar einerseits beeindruckt und auch überrascht, wie viele Menschen jetzt schon zum zweiten Mal auf die Straße gegangen sind, obwohl das verboten ist, obwohl es sehr, sehr harte Konsequenzen haben kann für diejenigen, die das trotzdem wagen. Andererseits muss man das auch immer wieder in Beziehung setzen zur Gesamtbevölkerung. Und Moskau ist eine Millionenmetropole mit vielleicht, also da gibt es keine offiziellen Zahlen, aber 15 bis 20 Millionen Einwohnern. Und da sind eben ein paar Tausend, doch eben nur wenige. Ich denke, es wird davon abhängen, ob mehr Menschen es schaffen, ihre Angst zu überwinden. Wir haben gesehen, wie stark der repressive Apparat ist. Es gibt jetzt gleich übermorgen am 2. Februar eine Gerichtsverhandlung. Da wird sich entscheiden, ob Nawalny lange Zeit ins Gefängnis muss oder nicht. Da hat er auch aufgerufen, dass demonstriert werden soll, seine Anhänger. Und ich denke, übermorgen kann man das schon ein bisschen besser einschätzen.
Der Tag in Russland, die Demonstration und das harte Agieren der Polizei zeichnen auch für ein geändertes gesellschaftspolitisches Klima. Einschätzung war das von Gesine Dornblüt. Ich danke Ihnen.
Gern geschehen.
In my company you feel happy, in meiner Gesellschaft fühlst du dich wohl. Das hat die Sufi-Pop-Künstlerin Mentrix am Donnerstag bei ihrem Auftritt beim CTM-Festival in Berlin gesungen. CTM, die Club Transmediale, ein Festival für abenteuerliche Musik. Und ja, von dieser Nähe, dieser Gesellschaft, von der Mentrix singt, davon träumen bestimmt die meisten von uns. Die CTM hat anderen Festivals gegenüber einen Standortvorteil. Sie beschäftigt sich nämlich schon immer mit den technologischen Veränderungen, die elektronische Musik begleiten. Die CTM, die aktuelle Ausgabe, stand unter dem Motto Transformation. Am Abend in dieser Nacht geht sie zu Ende. Unser Kritiker Tobi Müller hat seinen Rechner wahrscheinlich ziemlich dicht an die Leistungsgrenze gebracht. Herr Müller, was hat denn die CTM anderen Festivals voraus an technischem Know-how? Was macht sie anders in dieser Pandemie-Ausgabe?
Sie macht fast alles anders als bisher natürlich. Das ist jetzt noch kein Alleinstellungsmerkmal natürlich. Dazu sind alle Festivals gezwungen seit letztem März. Aber sie macht das auf sehr kluge Weise, nämlich weil sie nicht alles selber herstellt. Es ist ja nicht so, dass quasi jede technologische Plattform selber zur Verfügung gestellt wird von CTM, die ja doch auch ordentlich Förderung kriegen aus einem Festivaltopf hier in Berlin, sondern sie kooperieren ganz stark mit existierenden Plattformen, die dann anders bespielt werden. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist aber sehr konkret, wie zum Beispiel die Videospielplattform Twitch, wo dann gewisse Projekte darin stattfinden, wo man sich auch nochmal durchspielen kann oder angucken oder Minecraft zum Beispiel. Also es geht viel um Gamification. Es gibt aber natürlich auch viele Livestreamings vor Ort und aber auch Voraufzeichnungen von zum Teil Partnerfestivals an anderen Orten. Das heißt, sie kooperiert wirklich sehr stark mit anderen und umgeht damit den, ich finde manchmal fast Fehler von anderen Festivals, die dann versuchen, selber Fernsehen zu machen. Und das ist erstens wahnsinnig aufwendig, teuer und man kann es dann auch nicht so richtig, weil Fernsehen machen ist halt eine andere Kunst. Und das haben sie sehr gut gemacht. Also wie kann ich mit anderen Technologien, die es schon gibt, quasi mein Festival da hinein morphen, was auch wieder sehr programmintensiv ist und auch für Störungen gesorgt hat. Also einigen, muss man sagen, und ein bisschen Ablenkung, wenn man dann gleichzeitig vielleicht noch einen kleinen Chat am Laufen hat oder so. Aber das nicht alles selbst zu machen, also mach's nicht selbst, fand ich eigentlich fast das geheime und gute Motto dieses Festivals. Und es gab auch noch so eine App zum Beispiel, das fand ich so toll wie irritierend gleichzeitig, wo man sogenannte Drops verteilen konnte. Das ist, muss man sich vorstellen, wie Likes, wo dann die einzelnen KünstlerInnen offenbar mehr Gage gekriegt haben, je mehr Drops sie gekriegt haben. Also da ist vielleicht so das Bedürfnis nach Partizipation mit ihnen ein bisschen durchgegangen und ist dann doch bei einem kleinen neoliberalen Tool gelandet, der leistungsabhängigen Förderung, wenn man so möchte. Das ist vielleicht dann so ein bisschen schief gegangen. Aber sonst, wie gesagt, mit anderen kooperieren, nicht alles selbst machen, genau richtig.
Das klingt nicht nur nach einer virtuellen, sondern nach einer extrem virtuellen Ausgabe, CTM. Schafft denn das Festival trotzdem so etwas wie eine lokale Anbindung, eine Anmutung von Ort und Gemeinschaft?
Ja, und zwar auf ganz verschiedene Art und Weise. Das fand ich auch erstaunlich. Ne? Virtual Reality gab es wirklich bis zum Anschlag, könnte man sagen. Aber es war zum Teil dann auch vernetzt mit zugeschalteten KünstlerInnen an ganz anderen Teilen. Und da hat man technologisch zu sehr raffinierten Lösungen gefunden. Das Problem ist ja, wir wissen das hier im Funk, die Verzögerung in der Leitung von Audiosignalen zum Teil. Und das haben sie zum Teil so gelöst, dass einige an anderen Orten, einige KünstlerInnen nur die Befehle übermittelt haben, die dann von elektronischen Instrumenten vor Ort in Berlin ausgeführt wurden, ne? Um das in Realtime quasi ohne Verzögerung auszuführen. Das, also, soll man sagen, das Lokale und Translokale ist quasi verschwommen, wenn man so möchte. Es gab aber auch eine Reihe, CTM 360, da haben ja gerade Mentrix gehört, die wunderbare Sängerin und Musikerin aus Berlin mit iranischem Ursprung, wo man so mit sehr avancierten 360-Grad-Kameras vor Ort hier in Berlin, meistens aus dem Festsaal Kreuzberg, so ganz andere Blickwinkel plötzlich hatte. Und da wurde in einer Auftragsarbeit eben bei Mentrix, wurden die Dinge auch wirklich neu interpretiert. Man hörte da nicht das sehr elektronische Album, sondern das wurde quasi neu eingespielt, auch mit durchaus analogen, akustischen Instrumenten und so weiter. Und dann gab es jeden Abend auch, fast wie früher, die FernsehansagerInnen eigentlich im Fernsehen, im Linearen, so eine Art Eröffnung von der Musikjournalistin Aida Baden-Eyad, die eingeführt hat in das Programm des Abends.
Das klingt fast ein bisschen retro.
Und dann aber dann doch noch ein hintergründiges Gespräch geführt hat mit einzelnen Musikerinnen des Abends. Also da wurde man schon mitgenommen und an die Hand. Es war jetzt nicht alles nur quasi Videogame.
Herr Müller, die CTM war in den vergangenen 20 Jahren immer auch eine avancierte Party. Die Nächte waren wichtig in den Clubs von Berlin, das Tanzen, die Tanzmusik. Kann man eine Party streamen?
Nein, das kann man nicht. Und man hat es deswegen auch anders übersetzt, obwohl ich schon glaube, die Melancholie, also ich habe die nie so richtig rausgekriegt, muss ich Ihnen gestehen, wenn man dann doch Tanzmusik sieht und man kann dann nicht teil sein. Aber man hat zum Beispiel auch das, eine existierende Plattform mit Club Matryoshka kooperiert. Also das ist quasi ein Club-Environment in einer videospielartigen Umgebung, wo man auch reinkommen konnte. Das Problem ist da immer ein bisschen bei so avancierten Technologien, man unterhält sich dann auch sehr oft einfach über die Technologie. Wir kennen das ein bisschen aus einfachen Formaten wie Clubhouse jetzt, wo alle zumindest Journalisten und PolitikerInnen drüber reden. Da redet man auch sehr lange darüber, was Clubhouse soll und sowas. Manchmal ein bisschen den Club Matryoshka. Man hat so ein bisschen gefremdelt vielleicht mit einem Format und musste da sehr lange drüber reden, wie das jetzt gemacht ist. Ist auch interessant, aber ist natürlich kein Club. Aber wie soll man sagen, es waren doch Versuche auf interessante Art und Weise, so etwas wie Raum und eben auch Gemeinschaft durch diese parallel laufenden Chat-Servers auf Discord zum Beispiel. Das ist so ein Chat-Server mit ganz verschiedenen Threads, da doch etwas so wie Gemeinschaft und Partizipation eben herzustellen. Und das ist ihnen schon gelungen. Da wissen sie einfach ein bisschen länger als andere Festivals, wie es geht.
Herr Müller, wir sollten auf jeden Fall noch über Siberia sprechen. Das ist ein Online-Spiel, das allerdings erst am 13. Februar startklar sein soll. Was erwartet da die Spielerin, den Spieler?
Es ist wirklich schade, weil das war eigentlich die eigentliche Umgebung gewesen fürs ganze Festival. Siberia, also man spricht es ein bisschen aus wie Sibirien, kommt aber von Cyber, also Cyberspace. Und man hätte da die Möglichkeit gehabt, als Zuschauerin, als Zuschauer einen eigenen Avatar zu bauen und dann Teil vom ganzen Programm zu werden da. Aber das war offenbar so avanciert, so schwierig zu programmieren, dass es einfach abgestürzt ist und nicht geklappt hat. Aber am 13. Februar soll das nochmal versucht werden. Dann gibt es quasi nochmal ein Nachspiel mit CTM, wo der eigentliche Raum nochmal hochgefahren wird. Wie der denn aussieht, werden wir am 13. Februar sehen.
Das CTM-Festival, die Club-Transmediale, in dieser Nacht geht sie zu Ende. Tobi Müller hat eine Bilanz gezogen und kann jetzt für ein paar Stunden zumindest den Computerstecker ziehen. Herr Müller, Dankeschön.
Danke auch, vielen Dank.
Der neue US-amerikanische Präsident Joe Biden hat die von seinem Vorgänger Donald Trump im vergangenen September eingesetzte Kommission 1776 aufgelöst. Diese Kommission sollte der patriotischen Erziehung dienen. Manch einer hatte damals sogar schon von einem neuen Kulturkrieg gesprochen, der da unter Umständen drohe. Nikolaus Bernau, was sollte das denn aus der Sicht von Trump sein, diese patriotische Erziehung? Gibt es dafür nachvollziehbare Erklärungen?
Es gibt sogar eine ganze Reihe von, wobei man muss sich immer erstmal klar machen, dass die Perspektive auf das, was so amerikanische Geschichte ist, in Europa fundamental anders ist als das, was in den USA traditionell als amerikanische Geschichte sowohl an den Schulen als auch an den Universitäten gelehrt wird, was Statuenprogramme in den öffentlichen Bauten prägt, was die öffentlichen Bauten selber als Architekturen auch prägt oder was eben zum Beispiel große Wandgemäldeprogramme prägt. In Europa wird vor allem ja immer über die Auswanderergeschichte gesprochen, über die riesigen wirtschaftlichen Möglichkeiten des nordamerikanischen Kontinents und über den militärischen Aufstieg, während zum Beispiel die Kultur weitgehend ignoriert wird, genauso dass wir ganz viel von den Amerikanern schon lange vor 1945 gelernt haben. In Amerika sieht das ganz anders aus. Da wird die amerikanische Geschichte oder zumindest die Geschichte der USA als eine Art Missionsprojekt gesehen, als ein Vorbild für die gesamte Welt, als ein Testfall, wie könnte eine bessere Welt aussehen. Das hat durchaus was Missionarisches und auch so durchaus was Christliches selbstverständlich. Aber es hat auch so diese Idee und diese Vorstellung, Amerika ist immer jung und wir alle können das immer ändern. Und darüber sind sich Linke, Liberale, Konservative, auch ganz Rechte übrigens wirklich einig. Das ist das Spannende bei der ganzen Angelegenheit. Es geht bei diesen ganzen Debatten gar nicht darum, die theoretische Sonderrolle oder die behauptete Sonderrolle Amerikas irgendwie zu historisieren, sondern es geht darum, welche Schattierungen dieses Bild ertragen muss. Und da gibt es eben ganz massive Kritik an dem traditionellen Bild, für das Donald Trump gefochten hat.
Sie sprechen von einem missionarisch-christlich geprägten Projekt, Herr Bernau. Bedeutet das, Trump hat diese Kommission eingesetzt, um ein konservatives Geschichtsbild zu verankern im Bewusstsein der Leute?
Ja, ganz klar. Wobei, er muss es nicht groß verankern. Es geht eigentlich darum, das traditionelle Bild, das in den USA seit Urdenken, so kann man sagen, also seit mindestens 100 Jahren gepflegt wird oder 150, seitdem es so etwas wie eine systematische Schulausbildung vor allem gibt. Also Schule spielt eine Riesenrolle und auch die Zusammensetzung von Bibliotheken und sowas. Dieses Bild sollte bestätigt werden und wieder gestärkt werden, weil es wirklich unter Druck steht. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass die Konservativen seit etwa 30 Jahren ununterbrochen die Behauptung aufstellen, die Schulen, die Lehrerverbände, die Bibliothekarverbände, die Universitäten, sogar die Archive seien von Linken regelrecht durchsetzt worden, die nur darauf aus seien, das Selbstbewusstsein und die Vorbildrolle Amerikas zu demontieren. Das sind oft Behauptungen, die werden in Deutschland aus dem ganz rechten Rand der AfD überhaupt nur hörbar. Ja? Das ist so eine Sache wie die von Alexander Gauland, dass die Nazizeit nur ein Fliegenschiss auf der deutschen Geschichte sei. Das entspricht etwa so den Behauptungen vieler amerikanischer konservativer Geschichtspolitiker, dass die Sklaverei und der Völkermord an der indigenen Bevölkerung, dass die Diskriminierung von sehr großen Bevölkerungsteilen bis hin zu Katholiken selbstverständlich, dass das einfach nur Kollateralschäden am Rand der eigentlich großartigen amerikanischen Geschichte seien. Und das hat durchaus konkrete Folgen. Also Trump hatte zum Beispiel vorgeschlagen, eine Art großartigen Skulpturenpark anzulegen mit den Idealfiguren der amerikanischen Geschichte. Oder es geht bis in die Zensur von Büchern, die in Schul- oder Universitätsbibliotheken zur Verfügung gestellt werden, worauf der amerikanische Bibliothekarverband jedes Jahr hinweist. Also da geht es nicht nur um Theorie, sondern da geht es um ganz praktische Folgen für das Alltagsleben der Menschen.
Im vergangenen September also wurde diese Kommission eingesetzt. Hat sie denn schon Spuren hinterlassen? Hat sie erste Impulse versucht zu geben?
Ja, sie hat am 18. Januar ihr Papier vorgelegt, also 2 Tage vor der Inauguration von Joe Biden und doch 12 Tage immerhin nach dem Sturm auf das Kapitol. Und man kann es einfach nicht anders sagen. Dieses Papier, das kann man im Internet ganz leicht finden, ist unsäglich peinlich. Das ist eine solche totale Bankrotterklärung der Leute, die sich als konservative Historiker selber gerieren. Es sind ja 28 Mitglieder berufen worden, einige davon übrigens sehr anerkannte Historiker, andere eher so Hobbyhistoriker, ganz viele politische Berater von Trump und konservative Aktivisten, so aus dem evangelikalen Bereich, dann Anwälte und der republikanische Gouverneur von Mississippi, also ausgewiesene Fachkräfte für Geschichte. Und diese Leute haben tatsächlich ein paar Papier vorgelegt, in dem zum Beispiel erstmal Literatur nur schlampig angegeben wird, Fußnoten spart man sich so und so, man zitiert sich aber dafür seitenlang selbst und ununterbrochen kommt da drin der Vorwurf, ja, die Linke würde eben die amerikanische Geschichte verfälschen. Und man müsste doch jetzt eigentlich mal über den Progressivism hinauskommen und diese Racism und Identity Politics, das sei völlig unmöglich, das sei verantwortlich für die Probleme Amerikas, würde also nicht etwa die Probleme Amerikas mit Rassismus und Identitätsfragen wenigstens markieren und dass eben diese ganze neue Geschichtspolitik etwas ähnlich sei wie die im Kommunismus und dass die Sklaverei ganz ähnlich sei. Sie würde eben die Leute binden und gefangen halten und das sei überhaupt alles Faschismus. Also es ist ein unglaubliches Papier, bei dem man einfach nur eins sieht, dass da Leute in der absoluten Verteidigungshaltung sind.
Wie sehe denn, Herr Bernau, so etwas wie ein alternatives Geschichtsbild aus dazu?
Das gibt es inzwischen ganz toll und zwar weit über die akademische Ebene hinaus. Eine der tollsten Sachen dafür ist das National Museum for African American History and Culture, ein fürchterlicher langer Titel, das 2014 in Washington eröffnet wurde. Ein sensationeller, sehr moderner Bau charakteristischerweise auf Sichtdistanz zum Weißen Haus. Schon das hat die Konservativen aufgeregt, dass da keine Säulen vorstanden und dass eben die Geschichte der Schwarzen in Amerika zeigt als eine Geschichte der Selbstbehauptung und der Selbstertüchtigung und des Widerstandes und des Sich-Nicht-Unterwerfens. Das ist ein ganz großartiges Museum, was in Europa viel zu wenig wahrgenommen wurde. Man muss sich bloß die Planung für das Humboldt-Forum ansehen, die eben immer noch von so einer Unterdrückungsgeschichte ausgehen. Und das sensationelle Projekt der New York Times, 1619, also 1619, aufgehängt an dem 400. Jahrestag des ersten Verkaufs eines Menschen in Nordamerika als Sklaven. Und die New York Times hat in einer langen Serie von Podcasts, Filmen, Artikeln klargemacht, die amerikanische Geschichte ist auch eine Geschichte, nicht nur, aber auch eine Geschichte des systematischen Rassismus gegen bestimmte Gruppen von Einwanderern, gegen Schwarze, gegen Indigene und so weiter. Und das hat die Konservativen entsetzlich aufgeregt.
Lassen Sie uns mal den Blick nach vorne richten. Wie geht's denn jetzt weiter? Plant Joe Biden eine neue Kommission?
Nein, und das finde ich auch sehr charakteristisch für ihn, weil er plant, zumindest nach allem, was ich gelesen habe, eben keine Kommission, sondern er macht genau das, was er in den Fragen wie Gesundheitsschutz oder im Umweltschutz, in der Klimapolitik, Haushaltspolitik, mit seinen ganzen Berufungen von Leuten, die eben schwul sind oder die trans sind, mit schwarz sind, die Latinos sind, Asiaten oder auch eben Weiße, sehr viele. Er zeigt die Vielfalt Amerikas und er will auch gar kein zentralisiertes Geschichtsbild. Also diese Vorstellung, die von den Konservativen gekommen ist, wir setzen uns einfach mal über die Verfassung hinweg und wir setzen uns vor allen Dingen über die Rechte der Bundesstaaten hinweg, die nämlich für die Bildungspolitik zuständig sind. Das ist für Biden schlichtweg völlig fremd. Er will die Vielfalt Amerikas zeigen, gerade dadurch, dass er keine zentralisierte Geschichtspolitik macht.
Also kläglich gescheitert diese Kommission 1776, die Donald Trump eingesetzt hatte, um die patriotische Erziehung zu fördern. Joe Biden hat die Kommission kurzerhand aufgelöst. Nikolaus Bernau hat uns die Hintergründe erläutert. Dafür vielen Dank.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Die Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau ist ab morgen wieder für Besucher geöffnet. Mit Blick auf die Pandemie habe man für die Besucher eine spezielle Besichtigungsstraße ausgearbeitet, bei dem der Bewegungsfluss in eine Richtung laufe und Begegnungen auf ein Minimum beschränkt seien, teilte die Gedenkstätte mit. Außerdem wurden Ausstellungsvitrinen entfernt, um mehr Platz zu schaffen, damit die Besucher den vorgeschriebenen Abstand einhalten können. Polens Regierung hatte zuvor eine vorsichtige Lockerung des Lockdowns verkündet. Unter anderem sollen die seit Anfang November geschlossenen Museen und Kunstgalerien wieder öffnen dürfen. Nach Rassismusvorwürfen hat der Westdeutsche Rundfunk Fehler in der jüngsten Ausgabe der Fernsehsendung Die letzte Instanz eingeräumt. Der WDR schrieb auf Twitter, die Sendung sei nicht so gelaufen, wie man es geplant und sich vorgestellt habe. In der Talkrunde bei Moderator Steffen Halaschka hatten am Freitagabend die Gäste Micky Beisenherz, Thomas Gottschalk, Janine Kunze und Jürgen Milski unter anderem darüber diskutiert, ob Begriffe wie Zigeunersoße rassistisch seien. Auf Twitter empörten sich im Anschluss viele Zuschauer darüber, dass die Gäste empathielos, unkritisch und naiv mit dem Thema Alltagsrassismus umgegangen seien und rassistische Begriffe verteidigt hätten. Das Göteborg Filmfestival, das größte in Skandinavien, findet in diesem Jahr trotz der Coronavirus-Pandemie statt, wird aber auf einer abgelegenen Insel veranstaltet und lässt nur eine Teilnehmerin zu. Das hat die Festivalleitung bekannt gegeben. Aus 12.000 Bewerbern wurde eine Krankenschwester ausgewählt. Damit wolle man die vielen Helden des Gesundheitssystems würdigen, die so hart gegen die Pandemie kämpften, sagte die Geschäftsführerin des Festivals Maria Vesta. Der britische Musiker und Mitbegründer der Band The Animals, Hilton Valentine, ist tot. Der Gitarrist starb bereits am Freitag im Alter von 77 Jahren. Das gab sein Label bekannt. Valentine wurde am 21. Mai 1943 im nordostenglischen North Shield geboren. 1963 gründete er neben anderen mit Eric Burdon als Sänger die Band The Animals, die vor allem durch ihren Hit House of the Rising Sun berühmt wurde. Weitere Hits waren unter anderem Don't Let Me Be Misunderstood und We Gotta Get Out of This Place, bevor sich die Band 1966 trennte und Valentine eine Solokarriere startete.
Adolf Hitler hat 1933 München zur Hauptstadt der deutschen Kunst erklärt. Der Anlass, die Grundsteinlegung für das Haus der deutschen Kunst, dieses monumentale Gebäude, das für so viele Schlagzeilen bis in die jüngste Vergangenheit gesorgt hat. Die Kunst war den Nazis enorm wichtig. Sie haben Kunst systematisch geraubt oder auch Eigentümer enteignet. Und entsprechend umfangreich und auch wertvoll waren verschiedene Nazi-Kunstsammlungen, die nach dem Krieg von den Alliierten sichergestellt wurden. 3.100 Kunstwerke sind in der Nachkriegszeit aus dem Besitz hochrangiger Nazis an den Freistaat Bayern übereignet worden und fast 900 davon in den Bestand der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen geraten. Welche Werke waren das? Wer hat sie wie zwischen den Museen verteilt? Warum wurden einige Werke an wen sogar auch verkauft? Welche Institutionen, welche Personen waren daran beteiligt? Wichtige kunstgeschichtliche und vor allem auch zeitgeschichtliche Fragen, denen der Historiker Johannes Gramlich nachgegangen ist. Begehrt, beschwiegen, belastend heißt die Studie, die gerade jetzt erschienen ist. Johannes Gramlich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und jetzt am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Kunstsammlungen der NS-Elite, betrachten wir doch mal zunächst die unmittelbare Nachkriegszeit. Wie sind denn die Alliierten vorgegangen mit dieser Kunst? Welchen Stellenwert hatte denn damals das Stichwort Reparation oder auch das Stichwort Restitution?
Also wenn wir von den Kunstwerken sprechen, dann hatte vor allem die Restitution einen Stellenwert, weil das in der Regel Unikate war, die man nicht als Reparation finanziell entschädigen konnte. Und die Restitutionspolitik hatte für die Alliierten, insbesondere für die Amerikaner, durchaus einen hohen Stellenwert. Sie haben das ernst genommen und engagiert betrieben, würde ich sagen, und haben für ihre Besatzungszonen, man kann schon sagen, relativ weitreichende Bestimmungen zur Restitution von Kunst erlassen. Also wenn ich vielleicht zu diesen 3.100 Kunstwerken noch eine Bemerkung machen darf, das waren nicht nur hochwertige oder auch minderwertige Werke der bildenden Kunst, sondern das ging runter bis hin zu Einrichtungsgegenständen, Hausrat und dergleichen. Ja, also solche Dinge befanden sich auch unter diesen 3.100 Objekten. Wenn wir jetzt fragen, wie hat das funktioniert, dass die an den Freistaat Bayern gegangen sind, dann war grundlegend dafür ein Direktiven der Alliierten, der vier Besatzungsmächte gemeinsam, ja, also diese Direktiven waren für ganz Deutschland gültig, wurden 1947, 48 bereits formuliert. Und diese Direktiven besagten, dass das Vermögen von der NSDAP und ihren Funktionären auf das Bundesland übertragen werden soll, in dem dieses Vermögen gelegen war. Und da im Freistaat Bayern bei Kriegsende besonders viele Kunstgegenstände aus NS-Besitz sich befunden haben, war das Thema, wenn wir es jetzt für Kunstgegenstände besprechen, für Bayern besonders relevant.
Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, also der Plural sagt es schon, das sind natürlich eine ganze Reihe von Museen. Wie sind jetzt die Kunstwerke da in die einzelnen Museen gewandert?
Ja, also die Staatsgemäldesammlungen sind eine Reihe von Museen, aber schon mit einer einheitlichen Verwaltung. Und da wurde schon zentral entschieden, was für die einzelnen Häuser von Relevanz sein könnte. Und bei der Auswahl, also bei dem, für das man sich als Staatsgemäldesammlung dann eben aus diesen NS-Beständen interessiert hat, kann man drei Kriterien benennen, die da ausschlaggebend waren. Das war erstens natürlich die Frage, was ist museumswürdig? Mhm. Das wollte man auf jeden Fall haben. Es ging aber etwas weiter. Zweitens war es auch die Frage, was könnte zur Ausstattung von Behörden dienen? Ja, auch das hat man übernommen. Und in manchen Fällen zumindest hat auch so ein gewisser dokumentarischer Charakter eine Rolle gespielt, vor allem mit zeitgenössischer Kunst aus der NS-Zeit. Ja, bei der dann eventuell klar war, dass es nie in den Museen gezeigt werden würde, die man aber bewahren wollte, um eben Dokumente von Kunst der NS-Künstler zu haben.
Jetzt konnte man jahrzehntelang durch bayerische Museen laufen, durch Gemäldesammlungen, ohne zu wissen, woher diese Werke kommen. Also wurde da ein bisschen so der Mantel des Schweigens ausgebreitet?
Es wurde definitiv ein bisschen der Mantel des Schweigens ausgebreitet. Ja, das kann man zeitlich ein bisschen unterteilen. Also diese Übereignungsprozesse selbst gingen in den 50er Jahren los und zogen sich bis Ende der 60er Jahre, dass diese Prozesse überhaupt mal abgeschlossen waren. Und in dieser Zeit hatte man kein großes Interesse daran, in den Museen oder auf anderem Wege klarzumachen, dass diese Objekte zumindest zum Teil in den Museen hängen und eben diese Provenienzen Göring, Hitler etc. haben. Ja, das hatte damit zu tun, das hatte durchaus gewisse strategische Überlegungen auf der einen Seite, dass man sich darum sorgte, dass das für eine gewisse Verherrlichung in Deutschland eben für diese NS-Funktionäre führen könnte, nach dem Motto, was die alles Tolles gesammelt haben. Auf der anderen Seite fürchtete man auch immer noch gewisse Ansprüche von außen, also insbesondere von Staaten, die Deutschland im Weltkrieg besetzt hatte, und war deshalb darum bemüht, das ruhig, still und diskret zu behandeln, ja, ab den 60ern. Und dieses Schweigen bricht in den 80ern so ein bisschen auf. Da kommt aber das Problem hinzu, dass inzwischen Leute in der Verantwortung waren, die tatsächlich gar nicht mehr genau wussten, was es mit den Objekten auf sich hatte und dem auch dann fürs Erste nicht weiter nachgegangen sind.
Jetzt ein ganz erstaunlicher Vorgang, Herr Gramlich. In den 60er Jahren haben die Staatsgemäldesammlungen ja auch mehr als 100 Gemälde verkauft, einige davon sogar auch an ehemalige Nazis. Wie kam es dazu?
Ja, also der grundlegende Verkauf in den Ende der 60er, Mitte, Ende der 60er Jahre wurden gut 100 Gemälde aus diesen NS-Beständen von den Staatsgemäldesammlungen verkauft. Das hing damit zusammen, dass dieser Übereignungsprozess in der Zeit weitgehend abgeschlossen war. Man sondierte, was man nun alles hat. Das waren diese knapp 900 Werke und sortierte eben aus, was man da zu diesem Zeitpunkt der Meinung war, nicht mehr brauchen zu können. Ja, und es wurde auf dem Markt verkauft und von dem Erlös, das ist so ein bisschen eine kleine Pointe von rund 1 Million D-Mark damals, wurde ein Kunstwerk der Moderne angeschafft, das bis heute in der Pinakothek der Moderne auch zu sehen ist. Das ist das eine. Das andere, wenn Sie ansprechen, dass auch verkauft wurde an Funktionäre des Nationalsozialismus und deren Angehörige. Ja, das hat in der Tat auch stattgefunden. Das war ein längerer Prozess, der schon in den 1940er Jahren losging und der darin seinen Anfang nahm, dass eben diese enteigneten NS-Funktionäre und deren Angehörige plötzlich wieder auf den Plan traten und ihr Vermögen zumindest in Teilen zurückhaben wollten.
Zum Beispiel die Tochter von Heinrich Hoffmann, Henriette Hoffmann von Schirach.
Genau, Henriette Hoffmann von Schirach hat sich in diesem Zusammenhang besonders hervorgetan. Ja, sie war besonders hartnäckig. Auch diese Verhandlung ging dann jahrelang. Und das hatte schlicht damit zu tun, ja, die Partei, die NSDAP, war 45 aufgelöst und verboten worden. Das Vermögen der Partei war demnach herrenlos und es konnte darüber verfügt werden. Bei den Funktionären war es etwas komplizierter, denn die mussten erstmal formal enteignet werden. Und das geschah über diese Spruchkammerverfahren, die nach 45 durchgeführt werden, die einen individuellen Grad an Schuld und Verantwortung ermessen sollten und dann entsprechende Sühnemaßnahmen auferlegten. Und zu diesen Sühnemaßnahmen zählte eben die Enteignung des Privatvermögens. Aber da diese Spruchkammerverfahren dazu tendierten, relativ milde zu urteilen, waren Personen wie Henriette Hoffmann von Schirach, die Sie ansprachen, von der Enteignung nicht betroffen. Also ihr Privatvermögen war nicht enteignet. Und sie trat nun an den Freistaat Bayern, auch an die Staatsgemäldesammlung, sagten, das alles habt ihr sichergestellt von meinem Ehemann und von meinem Vater Heinrich Hoffmann. Das gehört aber eigentlich mir selbst. Ihr müsst es mir zurückgeben. Und dann kamen langjährige Verhandlungen, in denen sie tatsächlich allerhand zurückbekommen hat, unter anderem auch mindestens 4 Werke, von denen wir heute wissen oder davon ausgehen, dass es Raubkunst war. Also das ist eine besonders bittere Folge dieses Prozesses.
Johannes Gramlich, begehrt, beschwiegen, belastend, die Kunst der NS-Elite, die Alliierten und die bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Das ist der Titel dieses Buches. Gerade ist es im Böhlau Verlag erschienen. Ich danke Ihnen, Herr Gramlich.
Ich danke auch.
Ganz gleich, ob Kunsthochschule, Musikhochschule oder Filmhochschule, künstlerische Ausbildung ist immer zwiespältig. Einerseits braucht es die Institution, die alle Details der Ausbildung regelt. Andererseits braucht es eine gehörige Portion Freiheit, um sich künstlerisch zu entwickeln, um nicht durch Tradition und Dogmen eingeschränkt zu werden. Die Hochschulen spiegeln somit immer auch die gesellschaftspolitische Wirklichkeit. Besonders gilt das für Filmhochschulen, weil sie ja ganz unmittelbar im gesellschaftlichen Kontext agieren. Sehr gut kann man das sehen an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, DFFB. 1966 gegründet, durch die 68er-Bewegung enorm politisiert und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten Debatten, Krisen, personelle Ränkespiele. Kenner können stundenlang die inzwischen 55-jährige Geschichte der DFFB aufrollen. Und nun steckt die Akademie in einem Change-Prozess. Schon dieser Begriff klingt sehr zeitgeistig und am wirtschaftlichen Zeitgeist soll sich die Akademie wohl auch künftig orientieren. Über die Risiken und Nebenwirkungen dieser Entwicklung möchte ich nun mit Max Linz sprechen. Der Regisseur hat an der DFFB studiert und er hat mit Weitermachen sans Souci einen Film gedreht, der, wenn man so will, im weiteren Sinne zum Thema passt. Eine Satire nämlich auf den Unibetrieb, und er ist jetzt am Telefon. Herr Linz, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Filmemacherin Susanne Heinrich hat vor wenigen Tagen die Entwicklung an der DFFB kritisiert, heftig kritisiert. Und zwar sagte sie, künftig solle der Erfolg am Markt im Vordergrund der Ausbildung stehen und nicht mehr so sehr die Kunst. Sehen Sie auch diese Gefahr?
Ja, also wenn man sich jetzt die Rhetorik, Change-Prozess, es gibt ein Change-Board innerhalb der DFFB, das sich sozusagen um die Zukunft Gedanken machen soll, wenn man diese Rhetorik anschaut, liegt der Verdacht schon mal nahe.
In welcher Richtung wird das denn gehen? Also was heißt denn Change in diesem Fall? Was ist da beabsichtigt?
Ja, die DFFB soll eine Doppelspitze bekommen. Das ist sozusagen die Direktion. Die DFFB ist irgendwie komplizierte, hybride Konstruktion, eine landeseigene GmbH. Diese GmbH hat eben eine Geschäftsführung. Die Geschäftsführung soll zukünftig bestehen aus einer kaufmännischen Geschäftsführung. Dagegen ist nichts zu sagen. Da geht es sozusagen darum, dass der Haushalt aufgeht, dass man keine Schulden macht. Mhm. Und dann gibt es noch eine künstlerische Geschäftsführung, nach der gesucht wird. Wenn man sich da das Profil anguckt, da geht es da um eine kreative, unternehmerisch handelnde Persönlichkeit, Lehrerfahrung, also Berufspraxis sozusagen im Feld der Ausbildung, sowie so eine künstlerische Praxis sind lediglich von Vorteil. Und da wird man natürlich stutzig, wenn man das Gefühl hat, es gibt dann eigentlich zwei Unternehmer an der Spitze. Und dieses Berufsbild, was da quasi skizziert wird, ist natürlich sowas wie ein Produzent, also ein Filmproduzent.
Das bedeutet wiederum, die Studierenden werden dann auf den, was auch immer das ist, auf den Markt vorbereitet?
Sie sagten ja gerade in der Anmoderation, Tradition oder Dogmen könnten sozusagen einengend wirken. Und momentan sieht es eben eher so aus, als sei der Markt sozusagen das Gipsbett, in das dann alle Hochschulangehörigen eingegipst werden.
Jetzt gibt es ja seit 1968 studentische Mitbestimmungsrechte an der DFFB, Akademischer Rat. Welche Bedeutung hat denn die Mitbestimmung heute?
Das kann ich jetzt von außen nicht so genau beurteilen. Ich weiß, dass es seit gestern einen offenen Brief der Studierendenvertretung gibt an den Zuständigen in der Senatskanzlei, also dem Vorsitzenden des Kuratoriums der DFFB, das ist so eine Art Aufsichtsrat, wo eingeklagt wird, dass diese Mitbestimmung auch weiterhin gewährleistet bleibt. Und an dieser Mitbestimmung haben sich auch die vergangenen Proteste gegen diese Neubesetzungsverfahren der Direktion immer wieder entzündet. Also ich selber habe 2008 an der DFFB angefangen zu studieren. Auch damals gab es diese Auseinandersetzungen, die sich dann auch 2015 wiederholt haben, immer gegen das Votum der Studierenden und weiter Teile der Dozierenden, der Belegschaft entschieden, hat da auch kein glückliches Händchen bewiesen und man hat jetzt so die Sorge, das könnte sich wiederholen.
Wir haben jetzt über diesen Change-Prozess kurz gesprochen. Was sagt es denn insgesamt über die Gesellschaft aus oder die gesellschaftspolitische Situation, in der so eine Hochschule agiert?
Ja, man hat es eben mit so einem Schwund an Einbildungskraft und Vorstellungsvermögen zu tun. Was könnte Film sein? Was könnte Kino sein? In der Gegenwart ist es sozusagen so eine Art Grabesstille momentan, natürlich auch durch die Pandemiesituation, Kinos geschlossen haben, dass gleichzeitig so plattformkapitalistische Angebote, Freizeitangebote irgendwie florieren dadurch. Und das, was jetzt sozusagen auch im Raum steht, wird im Grunde so eine Institution wie die DFSB ist und auch angesichts ihrer Geschichte jetzt irgendwie umgepolt dafür, eben Content zu produzieren.
Wenn Sie,
also das ist sicherlich eine Frage, die so im Raum steht.
Wenn Sie, Herr Linz, vom Schwund an Einbildungskraft sprechen, befürchten Sie dann auch einen Schwund an Innovation, an Experiment, an Wagemut?
Ja, diese Akademie ist ja gegründet als so damals Bauhaus des Films, ein Ort, an den Leute kommen, die vielleicht noch irgendwie jung sind, aber auch schon studiert haben, vielleicht ein Studium abgeschlossen haben oder eine bestimmte Berufserfahrung haben, in welchem Feld auch immer. Und diese sozusagen schon weit fortgeschrittene Subjektgenese trifft jetzt sozusagen auf diesen Apparat, dass man sich quasi die Filmtechnik aneignen kann, dass man anfangen kann, Filme zu produzieren für die Öffentlichkeit.
Herr Linz, geht es letztendlich auch um die Frage, wie politisch Filme künftig sind oder auch wie politisch die Ausbildung an der Akademie sein soll?
Ja, ich würde eher sagen, wie autonom am Ende die Filme sind und wie autonom die Ausbildung ist und auch welchen Begriff von Gesellschaftlichkeit sie sich sozusagen verpflichtet fühlt. Was für Erkenntnisinteressen da vorherrschen. Geht es sozusagen darum, um Quote, ja, um Marktanteile? Oder geht es irgendwie darum, die Filmsprache weiter zu sprechen überhaupt? Eben auch bestimmte filmhistorische Errungenschaften, ästhetische Errungenschaften. Und diese natürlich auch immer mit politischen Vorstellungen verknüpft, die sozusagen weiter zu kultivieren, ne, indem man diesen Freiraum dort schafft, eben für diese Filmakademikerinnen und Akademiker, die dort eigentlich aufgefordert sind, Dinge auszuprobieren, die anderswo noch nicht gemacht wurden.
Wir haben jetzt noch nicht über die konkrete Politik gesprochen, sprich über die Berliner Politik. Wie agiert denn der Senat? Welche Ideen gibt es denn dort für die Zukunft der DFFB? Ist das bekannt?
Mir ist das nicht bekannt und wenn ich sozusagen das ablese an dem Agieren, ne, der Senatskanzlei jetzt in dem Fall, dann wundert man sich einfach nur, weil sich das eben 2009, 2010 und 2014, 2015 so oder so ähnlich auch schon zugetragen hat. Und man fragt sich, warum man da nicht einfach quasi mal auf diese Akademie zugeht, auf die Studierenden dort, auf diejenigen, die auch an dieser Akademie studiert haben und die sozusagen auch diesen Namen in die Welt getragen haben. Eine ästhetische Gruppierung, Berliner Schule anschaut, das ist sozusagen eine weltbekannte Filmströmung, die ihren Ausgang ganz eindeutig an der DFSB hat. Und ich denke, dass man doch eigentlich quasi auf die Akademie zugehen müsste. Und das hat man eben zweimal jetzt versäumt und mal sehen, wie es jetzt beim dritten Mal ausgehen sollte.
Wenn man nicht auf die Akademie zugeht, kann das ja auch bedeuten, dass man überhaupt gar keine Idee hat. Also fehlt da vielleicht so etwas wie eine Vision?
Ja, möglicherweise.
Sagt Max Linz. Der Regisseur war selbst Absolvent der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Wir haben das Gespräch über die Zukunft der DFFB vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag und nun Arno Orzesek mit seinem Blick in die Feuilletons.
Wäre das hier ein aufwendiges Feature mit vielen tollen Geräuschen, Sie würden jetzt bang, bang, bang Schüsse hören. Leider sind in einer Kulturpresseschau derartige Effekte nicht vorgesehen. Darum kommen wir gewohnt trocken auf den Artikel Buddhist und Waffenbesitzer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu sprechen, in dem Paul Ingendey von seinem Freund Roger berichtet. Roger ist ein amerikanischer Psychotherapeut jenseits der 50, ein Intellektueller mit leiser Stimme und einem sozialen Engagement, von dem er nur spricht, wenn man ihn danach fragt. Irgendwann hatte er seine eigene therapeutische Praxis und behandelte Kinder aus gefährdeten Milieus. Und dann, vor etwa 5 Jahren, fing Roger an zu schießen. Paul Ingendey findet das bemerkenswert und wir mit ihm, zumal Roger, sein wahrer Name lautet anders, inzwischen 4 Handfeuerwaffen, ein Gewehr, eine Schrotflinte und mehrere kampftaugliche Messer besitzt, von denen er eines stets bei sich trägt. Nur glaube niemand, Roger sei einfach von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde mutiert. Erstaunlicherweise, so Ingendey, steht sein Interesse an Waffen nicht im Gegensatz zu seinem praktizierten Buddhismus. Roger glaubt, sein Wesen habe einen weichen und einen harten Anteil. Das buddhistische Element in ihm ist freundlich, nachgiebig, offen für die Welt. Der andere Teil dagegen fragt, wenn es irgendwann zu einer gefährlichen Situation kommt, soll es von der Laune eines gewalttätigen Menschen abhängen, ob ich lebe oder sterbe? Nein, Paul Ingendahl wirbt nicht für das Recht auf Bewaffnung. Er teilt in der FAZ seine Irritation über Freund Roger mit und wir teilen seine Irritation. So viel zum Schießen. Lassen wir uns nun von der Süddeutschen Zeitung erklären, warum die Kostümsoap Bridgerton die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist. Offenbar ist die Antwort wichtig. Der Artikel »Es sind nicht nur die Bettszenen« dient der SZ als Feuilleton-Aufmacher. Bridgerton, so Kathleen Hildebrandt, ist eine clevere Melange aus erfolgserprobten Formaten. Downton Abbey, Gossip Girl, das Jane Austen-Gesamtkunstwerk plus die bonbonfarbige Poppigkeit aus Sofia Coppolas Marie Antoinette. Die Serie haucht dem Historiengenre auch eine Modernität ein, weil sie die Rollen der Aristokraten nicht nur mit weißen Schauspielern besetzt. Auch zur Frauenfrage hat Bridgerton einiges zu sagen. Die jungen Damen der höheren Gesellschaft werden zwar von Kindesbeinen an darauf trainiert, eine gute Partie zu machen, werden aber bewusst unwissend über die körperlichen Aspekte der Ehe gehalten. Wir selbst haben es coronahalber auch mal mit Bridgerton probiert, laut SZ immerhin massentaugliches Pandemie-Soul-Food. Es blieb eine kurze Liaison. Apropos kurz. Musikstücke, die deutlich länger sind als 3 Minuten, werden keine Hits mehr, heißt es in der Tageszeitung Die Welt, die sich auf eine Studie für den Technologiekonzern Samsung beruft. Jedes Musikstück müsse seinen Hörer sofort fesseln, ohne Intro, paraphrasiert Michael Pilz. Der Refrain müsse bei Zeiten einsetzen und das Stück insgesamt schneller vorüber sein als die Geduld des Hörers, idealerweise auf dem Höhepunkt, damit der Hörer auch das nächste Stück des Künstlers hören möchte. Am Ende dieses Jahrzehnts wird ein Musikstück höchstens 2 Minuten lang sein, schreiben sie bei Samsung, heißt es in der Welt. Vom Pop zur Klassik. Laut Berliner Tagesspiegel droht vielen Noten- und Musikverlagen mangels Konzerten die Insolvenz. Je spezialisierter ein Verlag ist, desto schwieriger gestaltet sich die Situation, erklärt Georg Rudiger. Der Stuttgarter Karus Verlag ist mit 30.000 Chorwerken weltweit einer der größten Anbieter von Vokalmusik, was in Corona-Zeiten, in denen der Gesang wegen der Aerosolbildung als gefährlich eingestuft wird, zu einem entscheidenden strategischen Nachteil wird. Der Verlag hat das schlechteste Geschäftsjahr seit seiner Gründung erlebt. Besser stehen laut Tagesspiegel Verlage da, die Notenabos für einzelne Instrumente anbieten. Denn in der Pandemie boomt häusliche Kammermusik. Falls diese Verlage nun ihre Erleichterung ausdrücken wollten, könnten sie es mit den Worten einer SZ-Überschrift tun. Sie lauten: Danke, Schicksal.
Arno Otzesek mit seinem Blick in die Feuilletons. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlig. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.